Ja, das ist mega schön, dass wir diese Gelegenheit haben, in Gottes Wort zu schauen. Also, Markus Evangelium. Und ich nehme euch mal ein bisschen mit rein in das, was wir im Markus Evangelium erleben. Wir haben ja 4 Evangelien im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und diese Berichte über das Leben Jesu, die sind sehr unterschiedlich und doch sind sie sehr ähnlich. Die meisten berichten viele Geschichten aus verschiedenen Perspektiven. Manche Geschichten finden wir nur in einem Evangelium, aber das macht nichts, das ergänzt sich und gibt zusammen dann einen Lebensbericht über die Zeit, wo der Herr Jesus, also Gottes Sohn, hier auf der Erde war. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste von den 4 und auch so das prägnanteste. Also der Markus, der hat irgendwie den Fokus darauf, der sagt, ich erzähle euch, was da gewesen ist, zack, 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 macht nicht super viele Worte drumherum, sondern erzählt sehr prägnant diese Begebenheiten, die Jesus erlebt hat mit seinen Jüngern und dem Volk Israel. Also wenn du ein Neueinsteiger im Bibellesen bist, würde ich persönlich dir raten, lies mal das Markus-Evangelium, weil da kommt man zügig durch und kriegt eine ganze Menge Informationen. Und Markus hat auch unter einem bestimmten Aspekt seine Geschichten zusammengestellt. Und das wirst du in jedem Evangelium entdecken, also so ein Schwerpunkt. Markus schaut auf den Herrn Jesus als den Diener oder den Knecht, wie man früher sagte. Also einen, der anderen dient. Einmal seinem Gott und Vater im Himmel, aber auch den Menschen. Und das ist sehr schön zu sehen, wie Jesus Christus mit Menschen umgegangen ist, welchen Blick er hatte auf Menschen, wie er das Herzensanliegen hatte, ihnen zu helfen, ihnen zu begegnen. Und das werden wir heute Morgen uns auch ein bisschen an einem Beispiel mal anschauen. Wir gehen ins 2. Kapitel, also ganz am Anfang, befinden uns aber schon mitten im Leben und Dienst von Jesus. Also da ist schon einiges passiert, wenn man die Evangelien so ein bisschen chronologisch hintereinander setzt, dann würde man hier merken, ja, da liegt schon einiges hinter uns. Ja, das ist eben Markus, der kurz und knapp ein paar Sachen rausgreift. Und wenn wir Markus 2, 1 bis 12 jetzt mal lesen, dann will ich euch danach ein wenig zum Umfeld dieser Begebenheit erzählen. Also, wir fangen mal an. Markus 2, Vers 1. Nach einigen Tagen ging er, also das bezieht sich auf Jesus, nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von 4 getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hineinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und sprach zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging von allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Manchmal wünschte ich mir für mich persönlich, ich würde so eine Geschichte zum ersten Mal in meinem Leben lesen. Und vielleicht gelingt es uns mal, das auszublenden, dass wir das schon mal hier und dort gehört haben, viele von uns wahrscheinlich auch schon oft selber gelesen haben. dass wir mal überlegen, wir wären mit dabei gewesen. Also es wäre zum ersten Mal so passiert, wie wir es hier gelesen haben. Schauen wir mal auf den Zusammenhang dieser Geschichte. In Markus 1, in den Versen 35 bis 39, da lesen wir, dass der Herr Jesus schon in Kapernaum war. Kapernaum, eine Stadt im Norden Israels, ist der See Genezareth. Das könnte ich mir vorstellen, kennen die meisten. Und am See Genezareth liegt diese Stadt Kapernaum. Wenn wir sagen Stadt, dann müssen wir wissen, das war ein größerer Ort damals, wo ein paar hundert Leute wohnten. So weiß man es aus den archäologischen Funden in Kapernaum. In Kapernaum war der Herr Jesus öfter unterwegs, am See Genezareth auch. Einige seiner Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die waren ja Fischer dort an diesem See. Also das war ein bekannter Ort für den Herrn. Und er zieht durch diese Gegend und er heilt Menschen. Das lesen wir in den Versen davor. Unterschiedlichster Art. Er tut Gutes. Und da waren Krankheiten bei, die gingen weit über eine Grippe hinaus. Da waren also Aussätzige zum Beispiel. Aussatz ist eine Hautkrankheit, die im schlimmsten Fall zum Tod führt, damals unheilbar. Da waren Blinde, die wieder sehen konnten. Da waren Menschen, die vorher nicht hören konnten und denen der Herr das Gehör wiederherstellte. Und anderes. Also das war gewaltig, was da geschah. Und wir können uns vorstellen, das bekamen die Menschen natürlich mit. Das sprach sich rum, auch ohne Instagram und TikTok. Und da kamen viele zusammen und wollten auch diesen Jesus sehen. Das war in diesen Tagen dort in Kapernaum am See Genezareth im Norden des Landes. Und damals war es so geregelt, das finden wir im Gesetz des Mose schon, dass wenn Menschen von einer ansteckenden Krankheit geheilt wurden, wie zum Beispiel Aussatz und gerade bei Aussatz, dann sollte der Geheilte zum Priester nach Jerusalem gehen und sich das bestätigen lassen. Ja, ich habe keinen Aussatz mehr, bin nicht mehr ansteckend, und dann konnte er zurück in seine Heimat und auch wieder mit anderen Menschen zusammen sein. Vorher musste er, weil er ansteckend war, aus der Gemeinschaft raus. Das war ein Schutz, eine Schutzregelung. Und dass ein Aussätziger geheilt wurde, das gab's eigentlich nie. Und jetzt war es passiert. Und wir müssen uns mal vorstellen, was da los war in diesem Land. Ja? Ein Aussätziger geheilt. Er ging zum Priester, ließ sich das bestätigen. Und das sprach sich natürlich auch in Jerusalem rum. Also da war richtig was los in Israel in den Tagen, in die wir hier gerade reinschauen. Jetzt sind wir in Kapitel 2, Jesus in Kapernaum. Ja, und jetzt können wir uns vorstellen, warum da plötzlich so viele Leute waren. Man hört, Jesus aus Nazareth ist da. Und dann kamen ganz viele und sagen, ja, den will ich auch sehen. Da will ich mal hören, was er sagt. Und sie drängen sich um ihn und wir haben es gelesen, sie waren dort in dem Haus. Und es war so voll, das Haus, dass die Leute keinen Platz mehr fanden. Jetzt war das nicht so ein Saal wie hier, ne? Also das waren kleine Häuser. Man hatte in der Regel einen großen Wohnraum, wo alles stattfand. Da war die Küche, da war alles Mögliche und dann gab es noch ein, zwei Nebenräume und gut war. Und so ein Haus war natürlich auch schnell voll. Und das Haus hatte ein paar Fenster und die waren offen. Glasscheiben kannte man nicht, nur die ganz, ganz Reichen hatten sowas. Und dann stand man auch ums Haus rum, im Garten oder auf dem Platz oder auf der Straße und hörte, was Jesus den Menschen sagte. Und so sammelten sich immer mehr Leute dort an. Es wurde bekannt, dass er im Haus sei. So haben wir in Vers 1 gelesen. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Die Menschen kamen, weil sie Jesus hören und sehen wollten. Das war der Grund. Und ich habe mich so gefragt, ich freue mich total über jeden, der hier ist. Warum sind wir hier? Sind wir hier, weil wir was von Jesus hören wollen? Das wäre schön. Wenn das Motiv ist, warum wir uns hier treffen. Wir wollen auf Jesus sehen. Wir wollen von Jesus hören, aus der Bibel. Das ist das Schönste, der schönste Grund, warum man sich treffen kann. Natürlich wollen wir auch Gemeinschaft haben, reden miteinander und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Aber hier war der Hauptgrund dieser Leute, sie hörten, Jesus ist da. Und dann haben wir es gesehen, Vers 2, es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht mal vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und so für mich gedacht, da wäre ich gern dabei gewesen, meiner Predigt von Jesus zu lauschen. Das muss richtig gut gewesen sein. Er war der Sohn Gottes, und wenn einer was von Gott und seinem Plan erzählen konnte, dann ja wohl er. Richtig schön, sehr positiv, diese Menschen, die dort waren. Und dann schwenkt die Kamera auf 5 Leute. Weg von der Menge, weg von Jesus, auf 5 Leute, die irgendwo da draußen gerade ankamen. 4 Freunde, die ihren 5. Freund zu Jesus bringen wollen. Der war gelähmt. Gelähmt heißt hilflos. Er konnte nicht selber dorthin. Und wisst ihr, in der damaligen Zeit, da gab es keine Gehhilfe, wie wir das heute kennen. Oder einen Rollstuhl. Oder vielleicht irgendeinen anderen sozialen Dienst, dass man anruft und sagt, fahrt mich mal dorthin. Nein, das gab's nicht. Wer keine Freunde hatte als kranker, stark, schlimm kranker Mensch, der war aufgeschmissen. Aber dieser hatte Freunde. Und das ist schön, ja, dass dieser Gelähmte 4 gute Freunde hatte, die ihm halfen, die ihn zu Jesus brachten. Aber erstmal machen wir uns nochmal Gedanken zu seiner Krankheit. Gelähmt, hilflos. Er konnte selber nichts machen. Und das erinnert uns an uns Menschen überhaupt. Und wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass die Aussage der Bibel ist, wir als Menschen sind alle ziemlich krank. Nicht körperlich, nein, sondern wir wollen das auf eine andere Ebene heben. Krankheit in der Bibel können wir oft als Muster, als Beispiel nehmen, auch für die schlimmste Krankheit, an der Menschen überhaupt erkrankt sein können und wir alle erkrankt sind, die Sünde. Sünde heißt, ohne Gott zu leben. Das Ziel, das Gott für unser Leben hat, zu verfehlen. Das ist Sünde. Und aus dieser Sünde resultieren die Tatsünden wie Lügen, schlechte Gedanken, Diebstahl, Ehebruch und was weiß ich nicht alles. Aber dieses Grundproblem haben wir alle von Geburt an. Und wenn wir ehrlich sind, glaube ich, würden wir das auch bestätigen. Und wenn wir das jetzt mal so vergleichen, dieser Gelähmte, der gerne zu Jesus möchte, mit dieser Krankheit der Sünde, die uns alle befallen hat, dann wollen wir mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt nicht nur, dass wir krank sind an Sünde, sondern es gibt noch eine viel krassere Aussage. Und wer mag, kann mal den Epheserbrief aufschlagen. Epheser, Kapitel 2. Der Paulus drückt das noch viel drastischer aus. Also gelähmt wäre ja schon schlimm. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich mich nicht bewegen könnte. Kein schöner Gedanke. Paulus schreibt aber in Epheser 2, Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Vers 5, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Also ich glaube, wir werden uns einig, tot ist noch eine Steigerung von krank, oder? Und wenn Gott sagt, wir sind tot in unseren Sünden, dann meint er das auch so. Wir können noch nicht mal um Hilfe rufen. Ein Toter kann nicht rufen. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Wir brauchen noch nicht mal nur Heilung. Wir brauchen neues Leben, wir brauchen eine Auferweckung. Das ist die Aussage der Bibel. Und hier merken wir mal, das ist noch viel, viel krasser. Und das kann niemand leisten, außer dem, der das Leben ist und geben kann, nämlich Gott. Wenn du heute Morgen hier bist, Das ist sehr schön. Wir sind alle im gleichen Boot. Von Geburt an Sünder. Tod in unseren Vergehungen. Wir sind aber auch alle im gleichen Boot, dass Gott das gesehen hat und dass er nicht wollte, dass auch nur einer verloren geht, sondern dass er selber einen Rettungsplan ersonnen hat. Da kommen wir nachher noch drauf. Und das ist das Schöne, das ist die frohe Botschaft. Tot zu sein, und dass ich euch das heute Morgen hier so sage, das ist ja keine schöne Nachricht. Aber es gibt eine gute Nachricht. Das Evangelium. Die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Und das ist sehr schön. Kommen wir nochmal zu dem Gelähmten und seinen Freunden zurück. Also er hat Freunde. Und ich finde, wie sie hier beschrieben werden in diesen wenigen Zeilen, und wir wissen ja noch nicht mal ihren Namen, das ist so schön, was so zwischen den Zeilen herausklingt. Was hatten sie für ein Ziel mit ihrem Freund? Sie wollten ihn zu Jesus bringen. Ja, es gibt auch Freunde, die sagen, wenn es einem mal schlecht geht, ne, klopfen einem auf die Schulter und sagen, ach, wird schon wieder. Nimm's nicht so tragisch. Das ist vielleicht alles gut gemeint, aber es hilft nicht wirklich. Wenn wir Menschen um uns herum haben, die noch ein bisschen weiter gehen als gute Freunde, das ist einfach wohltuend, die uns in unseren Nöten auf Jesus hinweisen und zu Jesus bringen. Und das ist unsere Chance auch als Gemeinschaft hier am Ort, dass wir füreinander beten, dass wir einander vor Jesus bringen und zu Jesus bringen, weil nur er kann helfen. Nur Gott kann helfen. Die vier, die arbeiten im Team. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Wenn hier von Bett die Rede ist, manche Übersetzungen geben auch Matte wieder, und das ist eigentlich ein besserer Begriff. Wir stellen uns unter Bett ja so ein Bettgestell vor, ne, aus Holz oder so, das war es natürlich nicht. Man schlief damals in der Regel, also die reichen Leute hatten was anderes, aber das normale Volk schlief auf Matten. Wie so eine Isomatte heute, ja, im Zeltlager oder Camping oder sonst wo. Aber die war eben aus Stroh oder irgendwie geflochten oder aus Stoff und mit ein bisschen Heu ausgepolstert. Das war ein Bett. Und so müssen wir uns das hier auch vorstellen, wenn sie ihn auf dem Bett zu Jesus brachten. Und wenn einer auf so einer Matte liegt, ja, dann ist schon gut, man hat vier Leute. Wenn man jetzt nur einen hätte, wie soll er das machen? Ne? Oder zwei und dann ist es wackelig und drei wäre ganz übel. Also vier, an jeder Ecke einer. Und sie arbeiten als Team. Zwei gehen voran, zwei hinterher. Vielleicht hat einer die Richtung vorgegeben und der eine war rechts stark, der andere war links stark. Und so haben sie sich ergänzt und ich stelle mir das so richtig schön vor, wie sie überlegt haben, so wie machen wir das jetzt am besten? Und dann packen sie an und dann bringen sie ihn gemeinsam zu Jesus. Und das ist auch ein schöner Gedanke, auch für eine Gemeinde. Wir sind hier zusammen als total unterschiedliche Leute. Habt ihr das schon mal gemerkt? So verschieden. Und doch kann es irgendwie funktionieren. Ich bin fest überzeugt, jeder Karnickelzuchtverein, der wäre schon lange explodiert, wenn er mit uns besetzt wäre hier. Weil wir so verschieden sind. Und das kann nur klappen, wenn wir eine Mitte haben, ein Zentrum, auf das wir uns ausrichten. Und wenn wir einen haben, nämlich Jesus, der drüber steht und der das Sagen hat. Und das Wort Gottes unser Maßstab ist und wir uns daran orientieren. Und das gelingt mal mehr, mal weniger. So ist es, aber das ist das Zentrum. Und wenn wir sagen, ja, das ist die höchste Autorität, dann ordnen wir uns dem unter und leben danach und merken plötzlich, selbst so eine Mannschaft mit so unterschiedlichen Menschen, das kann sogar schön sein, das kann sogar Freude machen. Und das soll es auch, weil Jesus das Zentrum ist. Und so sind die vier hier ein schönes Beispiel dafür, dass sie als Team ihren Freund zu Jesus bringen, ein Ziel haben gemeinsam, und das umsetzen und keine Mühen und Kosten scheuen. Vers 4. Da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, Das stellen wir uns jetzt mal so vor, ne? Sie kommen da auf den Dorfplatz und sehen, ah, da hinten, da ist das Haus, da ist Jesus. Oh, da sind aber viele Leute, die stehen schon vor dem Haus und dann kommen sie da hinten an. Wahrscheinlich waren sie ein bisschen spät losgekommen oder wie auch immer. Die Predigt läuft schon. Keine Chance. Und dann kommen sie da an und vielleicht der Erste, der tippt dem Vordermann auf die Schulter. Könnt ihr mal ein bisschen auf Seite gehen? Wir wollen alle zu Jesus, ne? Nix da. Keine Möglichkeit. Also bei der Menschenmenge keine Chance hinzukommen. Das ist so die Situation, Vers 4. Und dann lesen wir, und das ist wiederum Markus, der das hier so beschreibt, ja, dann deckten sie das Dach ab, wo er war. Gut, dazu müssen wir jetzt ein bisschen was wissen. Die Häuser damals, die waren anders als unsere. Also wir stellen uns jetzt so ein schönes Haus mit einem Spitzdach vor oder so, das war anders. Das waren kleine, eingeschossige Häuschen mit Flachdach. Wie so ein Bungalow, würden wir heute sagen. Und das Dach war nicht aus Stahlbeton mit ordentlich Muniereisen drin. Das Dach war eine Balkenlage mit einem Geflecht dazwischen aus Zweigen und dann wiederum Lehm draufgeschmiert, dass es zu war, einigermaßen dicht war. Und das war das Dach. Und das konnte man relativ einfach aufbrechen. Okay, also das müssen wir uns vorstellen, wenn wir das hier so lesen. Sie deckten das Dach ab. Wie kamen sie denn da hoch auf das Dach? Auch das eine Eigenschaft der Häuser damals. Die Häuser hatten normalerweise eine Außentreppe, also außerhalb an der Mauer entlang eine Treppe, die aufs Dach führte, weil man dieses Dach auch nutzte. Man konnte sich abends schön aufhalten, wenn es ein bisschen kühler wurde, dann konnte man dort sitzen. Man hat Vorräte getrocknet in der Sonne tagsüber, man hat die Wäsche aufgehängt zum Trocknen da oben und anderes mehr. Und so finden wir sogar die Anweisung, das finden wir in den Mosebüchern beschrieben, man sollte am Dach seines Hauses ein Geländer anbringen. So, auf so Sachen hat Gott sogar Wert gelegt, dass er gesagt hat, Leute, nicht, dass da einer runterfällt. Ja. Also das war so ein Dach und sie gingen diese Außentreppe hoch, weil da stand halt niemand, da war kein Fenster auf der Seite, da war Platz. Und es hätte mich mal interessiert, wer von den Vieren diese Idee hatte. Der gefällt mir, der Mensch, der denkt, hey Leute, ja, wir kommen hier nicht rein, lass mal kurz überlegen. Ich habe eine Idee, kommt mal mit. Und dann gingen sie diese Treppe hoch auf das Dach und dann fingen sie an, das Dach aufzubrechen. Das ist schon krass, ne? Würden wir das machen bei anderen? Ich hoffe nicht. Sie brachen das Dach auf, wo er war. Lesen wir weiter, Vers 4. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Das müssen wir uns auch wieder ein bisschen vorstellen. Dach ist offen, also es muss ja schon ein großes Loch gewesen sein. Ihr Freund auf dieser Matte. Und dann lassen sie das Bett hinunter. Also sie haben den ja nicht da reingeschmissen. Wahrscheinlich lagen auf dem Dach eine Rolle Seil oder irgendwas, was sie nutzen konnten. Und dann knoten sie das fest und lassen ihn runter. Irgendwie so wird es gewesen sein. Vielleicht haben sie auch ihre Kleidung genommen, ihr Obergewand, haben das zusammengeknotet und an den vier Ecken und dann runtergegangen. Also sie waren sehr kreativ. Und sie ließen sich nicht aufhalten von irgendwelchen Hindernissen. Wenn du deine Freunde zu Jesus bringen willst, dann können wir kreativ sein. Und wir wollen uns nicht aufhalten lassen von irgendwelchen Hindernissen. Und wenn es das Hindernis unserer eigenen Bequemlichkeit ist, also ich rede von mir, oder manchmal trauen wir uns da vielleicht auch nicht so oder wie auch immer, ja. Lasst uns kreativ sein und uns nicht aufhalten lassen von irgendwelchen Hindernissen, die uns in den Weg gelegt sind, wo wir tausend Gründe hätten zu sagen, ach ja, weißt du, heute ist so voll, komm, wir probieren es morgen wieder, oder Jesus kommt bestimmt noch mal wieder nach Kapernaum und dann starten wir einen neuen Versuch, oder. Nein, sie lassen sich nicht abhalten. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, als sie dort ankamen, an diesem Haus, dass der gelähmte Freund sich auch so seine Gedanken gemacht hat und so, ach, schon wieder keine Chance. Schon wieder zu spät. Mir gelingt auch nichts im Leben. Immer geht alles schief. Könnte es sein, dass er in diese Richtung gedacht hat? Schlag mal Johannes 5 auf. In Johannes 5 finden wir auch eine wunderschöne Geschichte von der Heilung eines Gelähmten, ein anderer, in Jerusalem diesmal. Da will ich jetzt nicht auf die Geschichte an sich eingehen, aber auf eine Aussage, die dieser Gelähmte von sich gegeben hat. Kurz zum Hintergrund, es war eine Halle an einem Teich in Jerusalem, wie so ein Krankenhaus in damaliger Zeit, die war voll mit kranken Leuten. Und dann kommt Jesus dorthin und in Vers 6 lesen wir, also Johannes 5, Vers 6, als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit mit ihm war, dass er krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm und auf die Aussage kommt es mir jetzt an. Er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe und so weiter. Also die Umstände jetzt, die blenden wir mal aus. Aber diese Aussage, die der Gelähmte hier bringt, Herr, ich habe keinen Menschen, ich bin absolut alleine, ich bin hilflos, ich habe niemanden, der mir hilft. Das ist, glaube ich, die Situation vieler unserer Zeitgenossen. Zu merken, da funktioniert nichts mehr. Ich kann mir nicht helfen und ich habe auch keinen, der mir helfen kann. Was für eine Not kommt aus diesem Mann heraus. Und ich kann mir ein bisschen vorstellen, zurück zu Markus 2, dass der Gelähmte vielleicht ähnlich gedacht hat. Wieder zu spät. Aber die Freunde bleiben dran. Wie gesagt, wir kennen die Namen nicht dieser fünf Männer. Das ist auch interessant. Die Bibel schweigt da manchmal drüber. Warum, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht das Wichtigste wahrscheinlich, aber ich habe mir so überlegt, welche Namen könnten die gehabt haben, die vier Freunde. Und ich habe mal vier Namen gefunden. Der erste hieß Mitgefühl. Mitgefühl. Weil ihm das nicht egal war, wie es seinem Freund geht. Der zweite hieß Teamwork. Der hatte einen englischen Namen. Teamwork. Weil er wusste, wir kommen nur gemeinsam ans Ziel. Und das ist schön, dass er so dachte. Der dritte hieß Kreativität, Ideenreichtum. Der hat überlegt, wie schaffen wir das? Und der hatte die Idee. Und der vierte hieß Ausdauer. Ja, wir bleiben dran, wir lassen uns nicht kleinkriegen hier. Wir bleiben dran. Und hier merken wir, wie sie sich ergänzen, wie sie gemeinsam dieses Ziel verfolgten. Ja, und sie waren wirklich sehr kreativ. Wer denkt schon dran, anderen aufs Dach zu steigen und ihnen hier ein Loch reinzumachen und ihren Freund genau da, wo Jesus unten im Raum war, müssten sie übrigens auch geguckt haben, mal irgendwie durchs Fenster, ne, wo ist Jesus so ungefähr und da machen wir das Loch, ihn da runterzulassen. Und ich denke mir auch so, wenn wir uns jetzt mal hineinversetzen, wir hätten unten mit drin gesessen im Haus. Und plötzlich rieselt so ein bisschen Staub von der Decke. Und der Hausherr guckt seine Frau an. Haben wir wieder nicht sauber gemacht oder was? Und dann fallen die ersten Putzbrocken runter und die Frau guckt ihren Mann an. Ist die Handwerker wieder nicht bestellt. Und dann plötzlich so ein kleines Loch und so ein paar Finger da rein und was mögen die Leute gedacht haben? Die konnten ja nicht oben hingucken. Was muss das für ein Erlebnis gewesen sein? Und was hat der Herr Jesus gedacht? Er fühlte sich nicht gestört. Immerhin hat er hier, ich sag mal, gepredigt. Er fühlte sich nicht gestört, weil er wusste, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe. Ich habe noch überlegt zu den Vieren. Wer hat die Rechnung für den Dachdecker bezahlt? Also die sind nicht einfach nach Hause gegangen und haben gesagt, jetzt hast du ein Loch im Dach, ja gut, guck, wie du klarkommst. Ich denke, das haben sie eingeplant und haben das auch wieder in Ordnung gebracht oder den Dachdecker bestellt. Also sie haben auch keine Kosten gescheut. Alles mit dem Ziel, ihren Freund zum Herrn zu bringen. Schönes Beispiel für Hingabe dieser Leute hier. Lesen wir Vers 5. Also der Gelähmte liegt jetzt vor dem Herrn Jesus dort auf der Matte, auf dem Boden. Die Leute sind ein Stück zurückgegangen und gucken. Und es ist totenstill in diesem Raum, so stelle ich mir es jedenfalls vor. Und alle sind gespannt, was passiert jetzt. Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten. Glauben kann man sehen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Woran sah Jesus den Glauben dieser Leute? Na, an dem, was sie taten. Das war Glaube, umgesetzt in die Tat. Als Jesus ihren Glauben sah, aber natürlich auch noch eine andere Ebene, weil Jesus sieht mehr als das, was wir sehen können. Ganz andere Dimensionen. Und er schaut ins tiefste Innere unseres Herzens, wie die Bibel das formuliert. Er sieht unser Denken, er sieht unser Fühlen, er sieht bis ins Innerste. Und er sieht, da ist Glaube. Und es ist ihr Glaube, also alle diese fünf glaubten. Nicht nur der Gelähmte. Alle ihren Glauben. Was für ein schönes Prädikat, dass er hier diesen Männern zuspricht, als er ihren Glauben sah. Was glaubten sie denn? Sie waren fest davon überzeugt, Jesus kann heilen. Jesus kann Dinge in Ordnung bringen. Und er ist der, der unserem Freund helfen kann. Das war ihre feste Überzeugung. Und damit glaubten sie gleichzeitig, Jesus ist der Christus, der Messias, der verheißene Retter. Das war ihre Überzeugung. Und das kommt in diesem kurzen Satz zum Ausdruck, als Jesus ihren Glauben sah. Das war eine ganze Menge, wovon sie hier überzeugt waren. Und wisst ihr, das ist bis heute, und das zieht sich durch die Bibel, und das ist Gottes Prinzip, das Einzige, was rettet, ist Glaube. Jesus Christus, das Vertrauen auszusprechen. Überzeugt zu sein, Gott ist Gott. Und er kann alles. Und er hat alles investiert für uns. Überzeugt zu sein, Gott ist Gott. Und es gibt nur einen. Und das sah der Herr hier. Und das ist bis heute, wir können mal eine von ganz vielen Stellen dazu lesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 16. Da ist Paulus, der Apostel, mit seinem Kollegen Silas unterwegs und sie verkünden das Evangelium in verschiedenen Orten und sind jetzt hier in Philippi in Nordgriechenland. Und dann kriegen sie Stress und werden ins Gefängnis geworfen, weil sie von Jesus predigen und so weiter. Ich will das nicht alles erzählen, was hier ist. Und dann haben sie eine Begegnung mit dem Gefängniswärter, mit dem Chef, der das Gefängnis verwaltete, wo sie waren. Und in Vers 31, also er kommt dann zu dem Punkt, wo er fragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Ich will auch gerettet werden, so wie ihr, so möchte ich auch leben und diese Verbindung zu Gott haben. Und in Vers 31 sagt Paulus, oder beide sagen das sogar, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus, das bedeutet so viel, das gilt für dich und das gilt auch für deine Familie. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Es ist eigentlich ganz einfach. Rettung geschieht durch Glauben. Das zu akzeptieren, was uns Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort sagt uns, wir brauchen Rettung. Denken wir dran, wir sind noch nicht mal gelähmt, wir sind tot. Wir brauchen neues Leben. Und das kann nur Jesus schenken. Und an den Punkt zu kommen, das zuzugeben. Ich kann alleine nicht zu Gott kommen. Egal wie gut ich mich selbst empfinde. In Gottes Augen bin ich tot. Und das zu akzeptieren, das fällt uns nicht leicht. Weil wir sind alle irgendwie Macher. Wir wollen alle das selber regeln. Wir meinen, wir haben es alles selber in der Hand. Bisschen hier schrauben, bisschen da machen, bisschen besser leben. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern zu sagen, mein Leben ist erledigt. Ich brauche Leben von Gott. Und ich möchte mich ihm unterstellen. Er ist mein Herr. Er ist König, diesen Begriff, da können wir in unserem Land wenig nur noch mit anfangen. Aber einer, der das absolute Sagen hat. Und Jesus ist für uns gestorben, um das Problem dieser Sünde zu regeln. Er hat die Strafe Gottes auf sich geladen, damit wir straffrei ausgehen können. Das ist eine wunderbare Tatsache, aber sie nützt uns nichts, wenn wir nicht sagen, ja, ich nehme das an, ich nehme das für mich in Anspruch. Und das müssen wir aussprechen vor Jesus und einfach festmachen. Und du wirst errettet werden. Das ist Gottes Sache. Er macht es dann. Zurück zu Markus 2. Als Jesus ihren Glauben sah. Und dann spricht er den Gelähmten an und es ist immer noch totenstill im Raum. Und was sagt er? Steh auf, ich heile dich. Oder ich heile dich, steh auf. Nein. Er sagt, und es ist interessant, deine Sünden sind vergeben. Boah. Aber deswegen war der doch gar nicht da, oder? Der wollte doch gesund werden. Und jetzt sagt der Herr zu ihm, deine Sünden sind vergeben. Und das, weil er ihren Glauben sah. Interessant, oder? Warum macht der Herr Jesus das so? Wir wissen, wir kennen ja jetzt die Geschichte, ne, dass der Gelähmte noch gesund wird. Aber warum macht er das als erstes? Wisst ihr, weil das unser Hauptproblem ist als Menschen. Das ist die Sünde, das ist die Trennung von Gott und nicht unsere Krankheiten. Jeder von uns hat irgendwelche Probleme im Leben, ja? Seien es körperliche, seelische Nöte, sei es beruflich, finanziell, was auch immer. Das ist nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist die Trennung von Gott, dass wir tot sind in Sünden. Das ist unser Hauptproblem. Und deswegen sagt Jesus als erstes, deine Sünden sind vergeben. Und damit ist das Wichtigste geregelt. Und wenn der Mann krank geblieben wäre, gelähmt geblieben wäre, er hätte eine Ewigkeit bei Gott fest. Und das ist doch das Wesentliche. Und jetzt sitzen da ja noch ein paar. Vers 6 lesen wir. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Ja, das waren die Frommen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und andere. Das waren die, die, wir würden heute sagen, die Bibel auswendig kannten. Und die regen sich mal wieder auf. Interessant, finden wir an ganz vielen Stellen. Warum? Weil sie formal Gottes Worte kannten, aber weil sie sie nicht glaubten, nicht lebten, ihr Herz nicht verändert war. Wir können die Bibel auswendig kennen, alle Glaubensgrundsätze von A bis Z. Es nützt uns nichts, wenn es nicht in unser Leben kommt. Wenn es nicht, im Hebräerbrief finden wir so einen Satz, wenn es nicht mit dem Glauben verbunden ist. Und so war es bei dieser Gruppe von Menschen, die so oft auftraten damals. Und sie regen sich auf über das, was da passiert. Was redet dieser so erlästert? Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Naja gut, auf der einen Seite hatten sie natürlich auch recht. Es kann nur einer Sünden vergeben, nämlich Gott. Das war formal richtig. Aber ihr Problem war, sie checkten nicht, da ist Gott vor uns, der Sohn Gottes, der Messias, Jesus. Jesus ist Gott, Mensch gewordener Gott und das haben sie nicht verstehen wollen, denke ich mir manchmal so an vielen Stellen. Sie fürchteten um Konkurrenz, ihr Einfluss könnte schwinden und so weiter und so fort. Also damit hatten sie formal recht, ja, biblische Lehre, die war richtig. Es kann nur einer Sünden vergeben, Gott. Das können nicht wir, das kann kein Priester, das kann sonst keiner. Nur Gott kann das. Korrekt. Aber Gott war im Raum. Wie geht der Herr mit solchen Einwänden um? Vers 8. Sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten. Und er sprach zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Also die haben das noch nicht mal ausgesprochen, das haben sie wahrscheinlich nicht gewagt. Das waren so ihre Gedanken und der Herr merkt, was sie denken. Das zeigt uns auch seine Gottheit, ja. Jesus blickt tiefer und er weiß sogar, was wir denken. Mich erschrickt das manchmal in meinem Leben. Er weiß alles, meine tiefsten Beweggründe und auf der anderen Seite bin ich so dankbar, dass das so ist. Ich kann und ich muss ihm nichts vormachen. Dir kann ich was vormachen. Wenn du mich fragst nachher, wie geht's dir, dann sage ich, gut, alles ist okay. Stimmt nicht, aber egal. Wir können uns was vormachen. Aber Jesus nicht, Gott nicht. Er sieht unsere Gedanken. Das kann uns erschrecken und das erschreckt mich auch manchmal, weil ich immer noch genug Schlechtes in mir habe. Auf der anderen Seite macht es mich froh, weil ich weiß, da ist einer, der mich kennt. Und er weiß, was ich brauche. Und er nimmt mich an seine Hand und er liebt mich, obwohl so viel Schlechtes noch in mir ist. Was für ein Gott. Was für ein Retter. Diese Aussage, die er hier getätigt hat, deine Sünden sind vergeben, die hat es übrigens bis dahin auch noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Also in der Bibel wird uns an keiner Stelle berichtet, dass jemandem das zugesprochen wurde. Das ist das erste Mal hier. Deine Sünden sind vergeben. Das hat die Leute natürlich aufgewühlt. Können wir uns auch irgendwie ein bisschen vorstellen. Und dann, wie schön, wie der Herr Jesus damit umgeht. Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, Vers 9, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Wie würdet ihr die Frage beantworten? Was ist leichter, einem zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder einem Gelähmten zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause? Wenn wir mal drüber nachdenken, über diese Frage, also leichter ist ja erstmal zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder? Kann ich nämlich nicht nachprüfen. Das kann ich ja jedem sagen. Aber wenn ich einem Gelähmten sage, nimm deine Matte, steh auf, geh nach Hause und da passiert nichts, das ist schon peinlich. Also leichter ist es zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Und dann habe ich im zweiten Nachdenken gedacht, für den Herrn Jesus war das nicht leichter. Und wisst ihr warum? Er wusste, was noch auf ihn zukam, dass er das überhaupt sagen konnte. Denn der Tod am Kreuz, der lag noch vor ihm. Und das war nicht leicht. Was ist leichter? Tja, und dann bringt er den Beweis. Damit ihr aber wisst, Vers 10, dass der Sohn des Menschen, das ist ein biblischer Fachbegriff, Sohn des Menschen, bezieht sich auf den Messias, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sag dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. So nach dem Motto, dann beweise ich es euch. Dann beweise ich euch, dass ich Sünden vergeben kann, indem ich dem Gelähmten jetzt heile. Merken wir, wie die Heilung eigentlich ganz an den Rand gerückt ist? Das war jetzt nur noch so ein Nebenprodukt. Denn darum ging es eigentlich gar nicht. Nehmen wir das mal aus dem Fokus, was uns oft so beschäftigt in unserem Leben. Hauptsache mir geht's gut und wir mühen uns von morgens bis abends ab, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verdienen, dass es noch ein bisschen bequemer wird und wir noch ein bisschen mehr haben. Das ist nicht das Wesentliche. Kümmere dich um deine Beziehung zu Gott. Klär deine Ewigkeit. Das ist das Wesentliche. Und dann heilt er diesen Mann, wie schön, er stand auf, nahm sogleich sein Bett auf und ging vor allen hinaus. Und wenn wir jetzt uns noch mal reinversetzen, wir wären dabei gewesen, was für ein Erlebnis. Was für ein Erlebnis. Was passiert dann? Okay, der Gelähmte ist geheilt, jawohl. Seine Beziehung zu Gott ist in Ordnung gebracht. Die vier Freunde, die übrigens immer noch oben an dem Loch hängen und reingucken, die sind immer noch da, die sind mega dankbar, begeistert, geben Gott die Ehre, so stelle ich es mir jedenfalls vor, auch wenn wir es jetzt hier nicht so lesen. Und der Kreative von ihnen macht sich schon Gedanken, wie kriege ich das jetzt wieder hin hier mit dem Dach? Vers 12, er stand auf, nahm das Bett auf, ging hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Können wir uns das vorstellen? Ich kann mir das vorstellen, wie die Leute außer sich waren. Also, boah, also sowas zu erleben. Und dann geben sie Gott die Ehre, wie schön. Sie verherrlichen Gott, weil sie wissen, das ist nicht das Werk eines Arztes oder eines anderen Menschen, der irgendwie was Tolles da geleistet hat. Nein, das war Gott, der hier eingegriffen hat. Und doch wissen wir, und das ist leider so, dass schon kurze Zeit später sie rufen, kreuzige ihn. Also die Begeisterung hat nicht lange angehalten, bei den wenigsten. Das war sehr oberflächlich, ja. Auch wenn das hier sich so liest, als ob da halb Israel zum Glauben gekommen wäre. Nein. Wunder bewirken keinen Glauben. Das finden wir in der Bibel so häufig. Wunder bewirken keinen Glauben. Können sie auch. Aber in der Regel ist es eine Begeisterung und dass man staunt und sagt, toll, ja. Und deshalb kamen ja auch so viele zu Jesus. Sie wollten Wunder sehen. Aber das hat fast keinen zum Glauben gebracht. Die Begeisterung war ebenso schnell wieder weg. Und dann riefen sie, schrien sie alle im Chor, kreuzige ihn. Niemals haben wir so etwas gesehen. Und damit hatten sie recht. Und wenn Gott einem Menschen neues Leben gibt, dann können wir das auch so sagen. Das ist was ganz Besonderes. Und wenn du deine Beziehung mit Gott in Ordnung bringst, indem du dein Leben Jesus übergibst, das ist was ganz Besonderes. Und da freut sich der Himmel. Das lesen wir auch in der Bibel. Da freut sich der Himmel, wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt. Ich möchte dich bitten, zu überlegen, hast du schon diese Beziehung des Glaubens zu Jesus? Mach es fest. Mach es fest, dass du gerettet wirst und dass du nicht im Tod der Sünde bleiben musst. Wie schön, dass Jesus so ein Herz hat, voller Barmherzigkeit diesen Menschen begegnet ist. Lasst uns auch davon lernen.